Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Meine Lieben, es gibt schöne Momente. Es gibt Momente, die wir unbeschwert genießen können. Momente, wo wir den Segen Gottes ganz besonders reich spüren. Dann gibt es aber auch die anderen Momente. Und auch die kennen wir alle zu Genüge. Momente, die schwierig sind. Tage, die man am liebsten streichen würde. Aus der Erinnerung und aus dem Leben. Tage, die schwer sind zu ertragen. Tage, wo einem die Last zu schwer erscheint. Vielleicht haben wir solche Momente oder solche Tage viel schneller, als es uns lieb ist. Denn das gehört dazu, das wissen wir. Und Menschen, die sagen, ja, wenn du richtig glaubst, dann hast du keine Schmerzen mehr, dann hast du keine Probleme mehr, dann geht alles nur noch bergauf. Das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Im Gegenteil, es geht durch Tiefen, durch Leiden, durch Prüfungen der Herrlichkeit entgegen. Und wir haben viele Beispiele in der Bibel von Glaubensmenschen, die durch Schwierigkeiten gingen. Aber die Frage stellt sich, wie haben sie diese Schwierigkeiten überwunden? Was gibt ihnen den Halt und die Kraft dafür? Ich war unter anderem auch als Militärpfarrer unterwegs und habe gepredigt und dort hatten wir auch eine Andacht zu einem ganz speziellen und schwierigen Thema zu halten. Nämlich ein Offizier, ein hochrangiger Offizier, im besten Alter, ziemlich erfolgreich, scheinbar alles in Ordnung, gegen außen hat alles gestimmt. Plötzlich kam die Nachricht, dass er sich erschossen hatte. Und das war ein großer Schock für die meisten, die ihn kannten. Und auch natürlich für uns als Offizierskollegen. Ein Mensch, wo scheinbar gegen außen alles stimmt. Er galt als ruhig, als recht besonnen, einer, der das Leben scheinbar im Griff hat, plötzlich, von einem Moment auf den anderen, nimmt er sich das Leben, bringt sich um. Es gab keine Anzeichen zuvor. Es war, könnte man meinen, eine Art Kurzschlusshandlung. Die Ereignisse haben gezeigt, es kam eines zum anderen hinzu und irgendeinmal konnte er nicht mehr und sah dies als einzige Möglichkeit. Es gibt viele Christen, die kennen auch Situationen, wo vieles einfach schwer fällt. Und es gibt wohl kaum einen Menschen, der nicht früher oder später sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie wäre es, wenn ich jetzt nicht mehr leben würde? Auch Christen. Wie wäre es, wenn mein Leben jetzt zu Ende wäre? Das heißt nicht, dass man dann konkrete Suizidgedanken hegt und Pläne schmiedet. Das muss noch nicht so weit kommen. Aber der Gedanke, es wäre doch besser, nicht mehr zu leben. Besser, dass all das fertig wäre. Den kennen die meisten Menschen in irgendeiner Form und zu irgendeinem Zeitpunkt. Wie gehen wir in solchen Situationen um und uns Probleme dann noch obendrauf gepackt werden und eine Schwierigkeit die andere jagt und plötzlich alles zu viel wird? Wie dann? Was dann? Die Bibel ist praktisch und konkret und zeigt uns auch in solchen Situationen den Weg. Gibt uns Antwort auf Fragen, auch auf die Frage, wenn wir in großer Bedrängnis, in großer Not sind, wie können wir damit umgehen? Einer, der Bedrängnis zu Genüge gekannt hat, viele erlebt hat, der viele Hochs erlebt hat, viel Ansehen, viel Ruhm, viel Erfolg, aber auch viele Tiefs. Bedrängnis von Feinden, Bedrängnis teilweise sogar von seinen Nächsten, sogar aus der eigenen Familie und Schwierigkeiten auch durch sich selber, dass er sich selber im Weg stand, weil er selber gefallen war. Einer, der dies alles erlebt hatte und dabei Gottes Gnade erfahren hatte. Einer war, den Gottes Gnade fand, ist David. Wir lesen Psalm 86. Ein Gebet Davids. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und schwach und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine Güte ist groß gegen mich. Du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu ein Zeichen an mir, dass du's gut mit mir meinst, dass es sehen, die mich hassen und sich schämen, weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. Amen. David war in großer Not. Er hatte Bedrängnis erfahren. Er stand mitten in Bedrängnis. Wenn wir diesen Psalm lesen, dann sehen wir beides. Zum einen dankt er für die Errettung, gleichzeitig aber sagt er, die Stolzen trachten nach meinem Leben und bedrängen mich. Es war nicht einfach alles aus, alles vorüber, sondern er betete dieses Gebet mitten in Bedrängnis. Mitten in der Situation, wo er nicht mehr weiterkam. Mitten in der Situation, wo ihm alles zu viel wurde. Ich bin elend und arm. So fühlt er sich. Elend und arm. Nicht der tapfere Kriegsherr. Nicht der große König. Nicht der starke Kämpfer. Nicht der gute Organisator, der alles im Griff hat. Nein, er fühlte sich elend und arm. Alles wurde ihm zu viel. Was machte er? Herr, neige deine Ohren und erhöre mich. Er wandte sich an den Herrn. Er hat nicht einen Rat der Weisen einberufen oder einen großen Gebetskreis zusammengetrommelt und seine Not einfach geklagt, sondern die Not war so groß und seine Bedrängnis und auch seine Einsamkeit so groß, er wandte sich einzig und allein dem Herrn zu. Wo suchen wir Hilfe in unserer Not? Es ist schön und gut, wenn uns Glaubensgeschwister beistehen in schwierigen Situationen. Aber wehe, wenn wir unser Vertrauen dann auf liebe Glaubensgeschwister stellen, statt auf den Herrn. Denn auch die liebsten Glaubensgeschwister können uns enttäuschen, können uns verlassen. Aber Jesus enttäuscht uns nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns darin üben, immer an die richtige Adresse uns zu wenden. Nicht die Hilfe bei Menschen zu suchen, auch wenn es liebe und treue Leute sind. Nicht die Hilfe bei irgendwelchen menschlichen Auswegen zu suchen, man könnte noch das und jenes und so kombinieren, sondern mit aller Not, mit aller Schwierigkeit zum Herrn kommen. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich. Er machte genau das, was wir in den Petrusbriefen lesen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. David kam und lud ab. Die ersten Verse sind wie folgt aufgebaut. Immer eine Bitte zum Herrn und dann die Begründung, denn. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Zuallererst gibt David zu, dass er elend und arm ist. Er macht sich selber nichts vor, er macht den anderen nichts vor, er macht auch Gott nichts vor. Er sagt nicht, ja, irgendwie schaffe ich das schon, irgendwie geht's schon weiter. Irgendwie komme ich da über die Runden. Sondern er sagte, ich bin elend und arm, Schluss aus, ich kann nicht mehr. Er gab es zu. Und er rief den Herrn an und bat ihn, bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Er stellte sich unter den Schutz Gottes. Sein Anliegen war, bewahre meine Seele, bewahre mich in meiner Person, bewahre mein Innerstes. Warum? Denn ich bin dein. Das konnte er nur sagen, weil er sein Leben wirklich ganz dem Herrn anvertraut hatte. Er wusste, mein Leben gehört dem Herrn. Und darauf stützte er sich, denn ich bin dein. Wie wichtig auch für uns. Und da liegt der Grund, warum viele Leute im Zweifel sind, ob Gott eingreift oder ob Gott sie wirklich unterstützt und ihnen beisteht. Genau an diesem Punkt. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nur dann fürchten wir uns nicht und können wir dieses sich nicht fürchten in Anspruch nehmen, wenn das Realität ist, dass wir sein sind. Dass wir die Erlösung in Jesus Christus angenommen haben und täglich proklamieren und sagen, ja Herr, ich bin dein. David tat das. Er sagte, ich bin dein und deshalb bewahre meine Seele.
Fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin mit dir. Das ist meine Leuchte auf dem Wege hier. Durch die Wolken funkelt der Verheißung Licht. Siehe, ich bin bei dir und ich verlasse dich nicht. Lässt er mich allein? Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat der Herr mir verheißen. Niemals lässt er mich allein. Lilienblüten Jesus meine Wonne, er mein Sonnenschein, wird mich nie verlassen, er lässt mich nimmer allein.
Du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Nun bezeugt David weiter, ich verlasse mich auf dich. Ich bin dein Knecht. David bezeugt, du bist Gott und ich bin dein Knecht. Er bezeugt, dass der lebendige Gott der Herr ist über seinem Leben und er bereit ist, als Knecht ihm zu folgen, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen, ihm geweiht zu sein. Und sich auf ihn zu verlassen. Wir sehen hier, David hat den Herrn nicht als Richter erlebt, der ihm einfach nur eines auswischen will, sondern als gnädigen Erlöser, als den, der ihn liebt, der sich seiner annimmt, der ihm hilft, der sich verlässt auf dich. David verlässt sich ganz auf den Herrn. Er will sich nicht auf Fürsten verlassen, nicht auf seine Entourage, seine Umgebung, nicht auf seinen Verstand, nicht auf dies oder jenes, auf äußere Sicherheiten, auf menschliche Weisheit, auf seine Erfahrung, auf sein Können und so fort. Nicht auf Rosse und Wagen und so weiter, sondern der sich verlässt auf dich. Verlassen wir uns auf den Herrn? Vielleicht gibt es Situationen, die für uns sehr verworren und verfahren aussehen, wo wir nicht sehen, was die Lösung oder was der Ausweg ist. Wo wir noch so sehr überlegen können und wir finden keine Lösung. Wo wir uns vielleicht noch so sehr das eine oder das andere wünschen und es klappt doch nicht. Was dann? Machen wir wie David. Sagen wir dem Herrn, ich bin dein und ich will mich ganz auf dich verlassen. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. David bittet den Herrn um seine Bewahrung, seinen Schutz und um seine Gnade. Er sagt nicht, und vernichte meine Feinde. Nicht das war sein erstes Anliegen. Sondern sein erstes Anliegen war, dass seine Seele bewahrt wird, dass sein Herz bewahrt wird. Und sein Anliegen war als nächstes, dass er die Gnade Gottes erlebt, in der Gnade Gottes lebt. Gnade haben nur jene nötig, die sich bewusst sind, dass sie von sich aus schuldig sind. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir Gnade brauchen. Wir brauchten die Gnade bei unserer Bekehrung, zur Neugeburt, aber wir brauchen täglich die Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sagt der Apostel Paulus. Erkennen wir das? Leben wir in der Gnade oder beginnen wir uns etwas einzubilden auf unsere Geistesfülle, auf unsere Gaben, auf unsere Erkenntnis, auf unsere Bibeltreue, auf unsere Aktivitäten, auf dies und jenes? Oder stützen wir uns ganz auf die Gnade? Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. David rief zum Herrn. Er wandte sich mit allem, was ihn beschäftigte, an den Herrn. Und er bittet weiter, erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Er bittet den Herrn um Freude. Interessant, was sind die Prioritäten von David? Nicht zuallererst befreie mich von den Stolzen, die mir nach dem Leben trachten, sondern bewahre mich, erweise mir deine Gnade und erfreue mich, schenk mir die Freude. Das war das, was ihn bewegte, was er sich wünschte. Denn mich verlangt, Herr, nach dir. Er hat ein tiefes Verlangen nach dem Herrn. Er sehnte sich nach inniger Gemeinschaft mit seinem Retter. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Oder nach anderer Übersetzung, du, Herr, bist gut und willig zu vergeben, von großer Güte allen, die dich anrufen. Und David ist einer von denen, die ihn anrufen. Du, Herr, bist gut. Wir sehen hier die Einstellung von David. David sagt nicht, aber deine Wege sind schwierig. Ich erkenne nicht, wofür das gut sein soll. Er beginnt nicht zu hadern und macht vielleicht sogar Gott Vorwürfe, direkt oder indirekt. Warum lässt du das zu? Und so fort. Warum bin ich hier reingeraten? Sondern er sagt, du, Herr, bist gut. Akzeptieren wir, proklamieren wir, sagen wir ganz klar, Herr, du bist gut, der Herr ist gut. Und wenn wir Gottes Güte und Gnade nicht erleben, dann liegt es nicht daran, dass er nicht gütig ist oder nicht gut ist, sondern dass wir nicht genügend nahe bei ihm sind. Eigene Wege gehen und uns beeindrucken lassen von diesem oder jenem, wir kommen darauf zurück. Aber David bezeugt, du bist von großer Güte, du bist gut, du bist gnädig, du bist willig zu vergeben. David erkannte, er braucht die Gnade und Güte Gottes, den Willen Gottes auch ihm zu vergeben. Er stützt sich nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern weiß, er braucht Gottes Gerechtigkeit.
Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Er kennt die, die auf ihn trauen, die sich ihm ganz anvertrauen. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Die Berge erzittern, die Hügel zerkehren, die Erde erbebt vor Gott, dem Herrn. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Er kennt die, die auf ihn trauen, die sich ihm ganz anvertrauen. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Das Wasser steht hoch, die Flut türmt sich auf, ich geh hindurch, an der Hand des Herrn. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not. Er Zeit der Not. So spricht der Herr, ich zerbreche dein Joch, befreit, erlöst, Shalom, Shalom. So spricht der Herr, ich zerbreche dein Joch, befreit, erlöst, Shalom, Shalom.
Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. Er bittet den Herrn von Herzen, hör mir zu, bitte, nimm dich meiner an. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Hier kommen zwei Dinge zum Ausdruck. In der Not rufe ich dich an. Einmal mehr sehen wir hier David in Not, er ruft den Herrn an. In Not wendet er sich an die richtige Adresse. Die meisten von Ihnen haben ein Handy. Wenn das Handy, die SIM-Karte, nicht mehr aktiviert ist, zum Beispiel der Akku ist entladen und dann hat man vielleicht, weil man es nicht so häufig braucht, den PIN-Code nicht zur Hand und kann die SIM-Karte nicht aktivieren. Ist Ihnen vielleicht auch schon mal passiert. Und dann geht gar nichts mehr, oder? Geht gar nichts mehr? Der Notruf geht immer. Der geht immer. Da braucht es keinen PIN-Code dazu. Und genauso ist es auch beim Herrn. Sogar wenn unser Gebetsleben getrübt ist, wenn unsere Gemeinschaft mit dem Herrn auf einen Tiefpunkt angelangt ist, wenn wir aufrichtigen Herzens ihn um Hilfe bitten, ihn um Gnade anflehen, ist er willig zu vergeben. Er ist barmherzig und gnädig. Er nimmt sich unser an und vergibt und schenkt uns die Möglichkeit, durch das Blut Jesu Christi, das uns reinigt von aller Sünde, wieder den PIN-Code zu haben, wieder den Zugang zu haben der innigen Verbindung, der ungetrübten Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Notruf geht immer. Das heißt nicht, dass wir uns mit dem Notruf begnügen sollen. Ein Handy nützt nicht so viel oder hat nicht seine wirkliche Bestimmung nur dadurch, dass wir den Notruf wählen können. Also, es wäre falsch zu sagen, ja, okay, in der Not kann ich ja dann schon beten und das genügt. Nein, das ist falsch. Sondern der Herr möchte tiefe, innige Gemeinschaft mit uns. Er will uns im Alltag beistehen, uns erhören. Er will uns helfen, uns nahe sein. Wichtig, dass wir seine Gnade annehmen, in seiner Güte leben. Und, Herr, vernimm mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens, uns ganz ihm hinlegen, denn ich bin dein und ich bin dein Knecht, der sich auf dich verlässt. Vers 2. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören, nach der einen Übersetzung. Mit der Bitte also, bitte erhöre mich. Eine andere Übersetzung sagt, in der Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Wir haben sowohl die Bitte, Herr, erhör mich, als auch die Gewissheit durch sein Wort gegeben. Der Herr erhört uns. Er ist da und hilft uns aus der Not. Wir sehen das sogar, wenn wir versagen, einem Petrus zum Beispiel, als er sank, als er auf die Wellen schaute, auf den Wind schaute. Und auf den Wind kann man schnell mal schauen. Wenn Wind kommt, dann achtet man drauf. Und wie viel mehr, wenn man auf dem Wasser geht, unterwegs ist und dann plötzlich der Wind und die Wellen doch wieder beeindruckend dastehen. Das geht fast reflexartig, automatisch. Petrus, als er versagte, als er auf den Wind und die Wellen schaute, er konnte rufen, als er sank, Herr, hilf! Und der Herr half, er zog ihn heraus. Jesus hielt ihm nicht eine Strafpredigt und sagte, also jetzt lasse ich dich zuerst mal etwas zappeln. Oder ich lasse dich zuerst mal runtergehen und tauche dann nach dir, wenn du so richtig paar Meter unter Wasser bist. Nein, sondern er ergriff ihn sogleich bei der Hand. Wenn wir in Tiefen, in Nöten, in Prüfungen, in Trübsalen sind und aufrichtig, mit demütigem und aufrichtigem Herzen den Herrn rufen, Herr, hilf! Der Herr hilft. In der Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich.
Die Wellen kommen näher, mein Schifflein ist in Not. Die Stürme brausen höher, ich flüchte mich zu Gott. Er steht am Steuerruder, gebietet Wind und Meer. Auf sein Wort wird es ruhig, er ist der Stürme Herr. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. Schon mancher ist gescheitert, zerschellt sein Lebensschiff, denn in des Meeres Weiten gibt es gar manches Riff. Die Welt mit ihren Freuden, sie lockt den Schiffer sehr. Und wer sich lässt verleiten, versinkt ins tiefe Meer. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. Drum wäre dir noch heute doch diesen Steuermann, dass er dich sicher leite ins schöne Kanaan. Lass dich nicht länger fesseln von diesem Erdentand. Es gibt für dich ein besseres, ein schöneres Heimatland. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu. O Heiland, dir vertraue ich, mein Steuermann bist du. Durch Sturm und Wetter führst du mich dem sicheren Hafen zu.
In der Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Und dann beginnt David zu preisen. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Er schreibt und betet nicht viel von seiner Situation. Im Gebet hat er den Blick geöffnet zum Herrn und wie Gott ist, wie herrlich und wunderbar der Herr ist, wie herrlich und wunderbar der ist, dessen Name über allen Namen steht, neutestamentlich gesprochen, Jesus Christus. Wenn wir in dieser aufrichtigen, demütigen Art zu beten beginnen, in die Gemeinschaft vor den Herrn treten, dann öffnet der Herr uns die Augen für seine Wunder, für seine Kraft, für sein Wirken. Und unsere Probleme werden dann klein und der Herr groß. Diejenigen von Ihnen, die schon mal geflogen sind, also nicht auf die Nase, sondern mit einem Flugzeug, kennen das. Und die anderen, diejenigen, die schon vielleicht mal auf einen Berg gestiegen sind, wenn man hochsteigt oder hochfliegt, plötzlich wird alles unten klein und immer kleiner und kleiner und kleiner. Und man hat den Überblick, steht darüber. Ich denke manchmal, wenn ich die Möglichkeit habe zu fliegen, wie viele tausend Menschen gibt es da unten in den Autos, die rumfahren mit ihren Problemen, vielleicht mit ihren Zänkereien in den Autos, mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren ausweglosen Situationen, wo sie meinen, die Welt geht unter und alles dreht sich nur um sie. Und schon nur ein paar tausend Meter weiter oben sieht alles anders aus. Wie herrlich! Der Herr, der noch viel höher ist, steht darüber. Für ihn ist keine Situation zu schwer, kein Problem zu groß. Er hat den Überblick, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der König aller Könige, er steht darüber. Und dennoch nimmt er sich unser an und kümmert sich um das kleine Problem. Ich habe das selber als kleines Kind mal erlebt, die einen oder anderen mögen dieses Beispiel schon mal gehört haben. Das ist mir aber sehr eindrücklich geblieben bis heute. Ich hatte als kleines Kind ein großes Problem. War ein kleiner Junge und hatte an einem Abend meinen Schnuller verloren. Einen einzigen Schnuller. Das war ein Mega-Problem, denn ohne Schnuller konnte ich nicht einschlafen. Das war halt einfach schwierig. Meine Eltern hätten mir jetzt sagen können, ja, du darfst halt nicht an einen Schnuller gebunden sein und du musst da frei sein und so weiter. Ja, ich hätte als kleiner Junge das wohl nicht so sehr verstanden. Meine Eltern sagten mir, schau, mit jeder Schwierigkeit, mit jedem Problem können wir zu Jesus kommen und beten. Und wir haben, und ich erinnere mich gut daran, wir sind zusammen auf die Knie gegangen und haben zu dritt für meinen verlorenen Schnuller gebetet. Und kurz darauf hatte meine Mutter die Idee, man könnte noch dort und dort schauen. Und tatsächlich, dort hinten war der Schnuller. Das ist mir sehr eindrücklich geblieben. Gott hat das Gebet erhört wegen eines verlorenen Schnullers. Wie groß ist unser Gott? Und unsere Probleme, die natürlich nicht vergleichbar sind mit einem Schnullerproblem eines Jungen, unsere Probleme, um die kümmert er sich auch. Und wenn wir jetzt die Dimension anschauen von einem kleinen Jungen mit seinem Schnullerproblem, und das war fast ein Weltuntergang damals für mich, und uns als Erwachsene mit unseren Problemen, die Distanz von kleinen Jungen zu uns als Erwachsener ist viel, viel kleiner als für uns zu Gott. Also, der Herr hat erst recht die Möglichkeit, nicht nur eine Schnullerfrage zu erhören, sondern auch unsere Probleme zu erhören. Später habe ich dann erlebt, wie ich mich auch vom Schnuller lösen konnte. Heute brauche ich den nicht mehr. Soll doch auch erwähnt sein. Aber in der damaligen Situation war das für mich eine große Lektion. Der Herr in seiner Liebe kümmerte sich und erhört Gebet. Wie groß ist doch unser Herr. Du tust Wunder und du allein bist Gott.
Am Ende kein Ausweg und nur noch Angst. Bitte Gott, hört. Wenn du dir alleine nicht helfen kannst, bitte Gott, hört. So ist Gott, er hört Gebet, weiß, was du brauchst und was nicht.
Dann bittet David: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Er bittet den Herrn: Weise mir deinen Weg. Spannend, wie er das sagt. Er sagt nicht: Herr, diesen Weg möchte ich gehen. Oder: Herr, ich stelle mir vor, dass mein Weg so sein soll, bitte bestätige es. Sondern er war ganz offen: Weise mir, Herr, deinen Weg. Er hat nicht mit einer vorgefertigten Meinung gesagt: Das will ich und das will ich sicher nicht. Und das will ich auf jeden Fall. Sondern sagte: Herr, zeig mir deinen Weg. Wir können den Willen Gottes auch für unser Leben und auch in praktischen Fragen erst dann erkennen, wenn wir bereit sind, dem Herrn die freie Wahl zu lassen. Uns wirklich seinen Weg zu weisen, seinen Weg zu führen. Natürlich dürfen wir Fürbitte tun. Natürlich dürfen wir den Herrn um etwas bitten. Klar, Jesus machte das auch. Ist's möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Weise mir, Herr, deinen Weg. Dass ich wandle in deiner Wahrheit, das war sein Wunsch, dass er wirklich in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, in der Wahrheit Gottes wandelt. Dass er in tiefer, inniger Gemeinschaft mit dem Herrn stehen kann. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Dass er in Gottes Furcht lebt. Erhalte mein Herz bei dem einen. Und dann beginnt er weiter zu danken. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich, denn deine Güte ist groß gegen mich. Du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. Es wäre schön, wenn jetzt der Psalm fertig wäre. Können wir sagen: Herrlich, David wurde errettet und er preist den Herrn für die Errettung. Aber es geht weiter. Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben. Also wir sehen, er ist immer noch im Sumpf, immer noch in der Schwierigkeit. Aber er besinnt sich darauf, dass des Herrn Güte groß ist und dass der Herr ihn errettet hat aus der Tiefe des Todes. Wie wichtig, dass wir auch wir uns dessen bewusst sind. Jesus Christus ist unser Erlöser und Herr. Er ist unser Heiland. Er hat uns aus der Tiefe des Todes errettet. Er hat uns von den Fesseln der Finsternis befreit. In Jesus Christus haben wir das Leben, das neue Leben, das ewige Leben. Darauf wollen wir uns stützen. Darüber wollen wir uns freuen, den Herrn dafür danken, ihn preisen, seine Güte hochhalten und ihm danken. Von ganzem Herzen danke ich dir, Herr, mein Gott. Er begann nicht einfach so, weil es halt jetzt dran war, ein Loblied zu singen, sondern von ganzem Herzen danke ich dir, mein Gott. Der Herr will unser Herz ganz. Der Herr will keine halben Sachen von uns. Er möchte unser Leben ganz. Er möchte unsere Hingabe ganz. Er möchte uns ganz als Nachfolger. Vor vielen Jahren gab es einen schönen Aufkleber, der hieß: Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und genau so ist es. Nämlich, wir können nur entweder ganz dem Herrn nachfolgen oder eben nicht. Eigentlich sollte uns das heute viel besser bekannt sein als früher. Denn wenn Sie ein Radiogerät haben und früher, wenn Sie unsere Radiosendungen über Mittelwelle gehört haben beispielsweise, dann hat es hier und da gekrost und es kam und ging und so weiter. Manchmal war es etwas stärker, manchmal etwas weniger. Wenn Sie heute über Satellit hören oder über das Internet, entweder haben Sie Signal oder Sie haben kein Signal. Bei unserem DAB-Radio hier in der Schweiz, entweder kommt's oder es kommt nicht. Der Computer kann uns sogar helfen beim Verständnis der Bibel. Hä? Der Computer funktioniert so, ja oder nein. Der Computer kennt keine halben Sachen. Eine klare Antwort: Strom, kein Strom, ja, nein. Genauso ist es im Glauben. Gott will keine halben Sachen. Er fordert von uns ein klares Ja, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Entweder ja oder nein. Entweder folgen wir dem Herrn nach, oder nicht. Aber so manchmal etwas mehr, dann wieder etwas weniger, dann wieder etwas mehr. So mit Wellenbewegungen wie früher bei der Mittelwelle, da haben wir keinen guten Empfang. Aber wenn wir ganz Ja sagen zum Herrn und dem Herrn ganz danken von ganzem Herzen, dann dürfen wir erleben, wie der Herr wirklich uns auch ganz beisteht und ganz hilft. Auch dann, wenn sich die Stolzen gegen mich erheben und die Rotte von Gewalttätern mir nach dem Leben trachtet. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Die Stolzen, die sich für besser halten als David, die Stolzen, die sich überheben über David, die ihn fertig machen wollen, die ihn niederdrücken wollen, sagen, du bist sowieso nichts wert und so weiter, die ihn kleinkriegen wollen. David hätte sagen können, hallo, ich bin auch jemand. Ich bin auch eine Persönlichkeit, was fällt euch ein? Ich bin auch wer? Schaut, was ich alles vorzeigen kann. Ich habe Glaubenserfahrungen gemacht, ich wurde so und so vom Herrn gesegnet und so weiter. Nein, das war nicht die Reaktion von David. Sondern seine Reaktion war, er stützte sich auf Gottes Gnade. Die Stolzen machen sich gegen mich auf. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig, gnädig, geduldig, von großer Güte und Treue. Das genügte ihm. Er stützte sich überhaupt nicht auf sich selber, auf seine Leistung, auf seine Taten, sondern ganz auf den Herrn und auf Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit und Treue. Und darauf ist Verlass. Auch wenn wir versagen, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Das ist keine Einladung, untreu zu werden. Das ist keine Einladung oder Rechtfertigung, wenn halt was schief läuft. Nein, dafür haben wir viel zu viel Ehrfurcht vor dem Herrn. Aber wir wissen, der Herr ist größer als unser Versagen. Der Herr ist mächtiger als unser Daniederliegen. Er richtet uns auf. Und lasst uns, wie David, auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit uns stützen. Und den Herrn anflehen, wende dich zu mir und sei mir gnädig. Stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Er bittet den Herrn um seine Kraft. Er bittet den Herrn um ein Zeichen, dass es sichtbar wird, dass es im Leben von David sichtbar wird, dass der Herr ihm beisteht. Weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstet. Es war sein Anliegen, dass der Trost, der Tröster, der Beistand sichtbar war in seinem Leben. Tu ein Zeichen. Wenn der Herr uns mit seinem Geist erfüllt, mit dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, wenn der Beistand, der Tröster unser Herz erfüllt, dann erleben wir, wie der Herr an uns, in uns und durch uns Zeichen tut. Sich erweist als der, der gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte und Treue ist. Auch wenn wir versagen, der Herr ist da. Auch wenn die Übermacht des Feindes erdrückend ist, der Herr ist da. Auch wenn die Probleme wie riesige Berge in die Höhe ragen, der Herr ist da und steht darüber. Dafür wollen wir ihm danken. Dafür wollen wir ihn preisen. Und die Tatsache, dass er uns erlöst hat, dass er uns unsere Sünden vergeben hat, die Tatsache, dass er uns aus den Tiefen des Todes herausgerissen hat, die Tatsache der Gewissheit des Heils lässt uns feststehen und daran festhalten, der Herr ist mir nahe. Auch wenn ich nicht weitersehe. Im Lied »So nimm denn meine Hände« heißt es, »Wenn ich auch gar nichts spüre von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht.« Es gibt Situationen, wo wir nichts fühlen von Gottes Macht. Es gibt Situationen, wo wir nichts erkennen können, nichts sehen, nichts fühlen. Aber wir dürfen sicher sein, du bringst mich zum Ziel. Auch wenn die Nacht noch so dunkel ist, das helle Licht Jesu Christi scheint und bringt uns zum Ziel.
Bis an mein Ziel ich endlich Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So
Ich lese zum Schluss noch einmal Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts. Denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an. Du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine Güte ist groß gegen mich. Du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. Gott, es erheben sich die Stolzen gegen mich und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu ein Zeichen an mir, dass du's gut mit mir meinst, dass es sehen, die mich hassen und sie schämen, weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. Amen.
Tiefen Frieden so reich gab mir Jesus ins Herz, den Frieden, den ich gekannt. Einen Frieden, der bleibt, auch bei Tränen und Schmerz, ich in Jesus geborgen.
Immer bei mir. die Zukunft oft grau, keine Hilfe in Sicht, treibt derselbe.